Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kaffeebohne im Sambuca, könnt ihr vergessen, wir haben heute Fußzeh in Whisky. Tee im Whisky. Das ist in der Tat ein traditioneller Cocktail in einer Bar in Kanada, in Dawson. Das Ganze nennt sich Sour Toe Cocktail, Sour Toe. Wir fragen uns, warum macht man das eigentlich? So einen alten, verrunzelten Fußzeh in Whiskyglas stecken? Und wie schmeckt bitte schön Whisky auf Zehe? Darf man anscheinend nicht zerbeißen, das gute Ding? Dann könnte es nämlich gefährlich werden, weil dann Knochensplitter ins Zahnfleisch gehen. Johannes Döppelt ist heute Abend mit dabei. Grüß dich.
Guten Abend.
Was mit dir? Würzt es runter?
Das ist ein echter menschlicher Zeh tatsächlich, ja.
Das ist einer, gefaked oder genau, so. Der stammt von einem alten Goldgräber anscheinend.
Also nee, normalerweise bin ich kein Mensch, der sich schnell ekelt, aber das wäre mir eine Nummer zu krass.
Findest du zu Filmschicht, ja. So die ganze Kiste. Du kriegst wohl, ich würde es glaube ich probieren, wenn es umsonst wäre. Ich glaube, es ist so ein Touristending auch, was ganz teuer ist. Du kriegst wohl auch ein Diplom, wenn der Zehe deinen Mund berührt. Also wenn der im Glas, du trinkst aus und dann berührt er deinen Mund und dann kriegst du ein Diplom. Ja, ob man es braucht oder nicht, ist dahingestellt. Du erzählst uns heute, wie wir uns zu Hause richtig sichern, damit nichts schockt, damit nichts implodiert und kein Elektrogerät in die Luft geht. Mein Name ist Thilo Jahn, einen schönen Freitagabend wünsche ich euch.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Mittag ist in Brüssel nach 2 Tagen der Beratung der EU-Gipfel zu Ende gegangen. Es ging natürlich um den Brexit, es ging auch um gemeinsame Verteidigungspolitik, um Terrorabwehr, Flüchtlingspolitik, die Wirtschaft in Europa. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ging es in erster Linie um ihn.
Je sais une chose, quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, l'Europe n'avance pas.
Europa funktioniert nicht, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind. Aussage von Emmanuel Macron. Die Kameras sind ihm gefolgt, wo auch immer er hingegangen ist. Alle reden über ihn. Aber was sind eigentlich seine konkreten Vorstellungen von Europa? Darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Paris gesprochen, mit Marcel Wagner. Ich wollte von ihm wissen, ob er Macrons Pläne nur als Vision einstuft.
Nee, ich halte das nicht nur für eine Vision. Was er halt sagt, ist une Europe qui protège, das, so sagt er es immer, ne? Ein Europa, das schützt. Also so Europa ist eine Schutzgemeinschaft. Ne, das hört sich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen, ja gut, Europa soll schützen, klar an. Aber was er eigentlich dahinter meint, ist, dass Europa in ganz vielen Bereichen die Menschen schützen soll. Das heißt, ist so für ihn ist das eben Terror und Grenzen und so weiter. Ne? Mhm. Also das, was wir erstmal so als Schutz verstehen. Ja. Und dann kommt aber als nächstes bei ihm, Schutz ist immer auch zum Beispiel wirtschaftlich. Hat auch was mit Wohlstand zu tun. Schutz heißt auch was, Europa soll uns auch schützen davor, dass Amerikaner oder Chinesen bei uns überall Firmen aufkaufen und sogar strategische Firmen bei uns kaufen. Mhm. Europa soll uns vor Dumping schützen, dass irgendwie Länder außerhalb von Europas oder sogar auch innerhalb von Europas begehen. Quasi das Europa des Schutzes bezieht sich vor allen Dingen auch wirklich auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, auf das Soziale, auf die Arbeitswelt. Und da kommt er an Punkte, wo vielleicht Deutschland halt wesentlich liberaler ist, ne? Oder Angela Merkel teilweise auch viel liberaler denkt. Aber dadurch, dass er das jetzt zu einer Idee von Europa macht, dass er sagt, Europa hat seine Daseinsberechtigung und diesen ganzen Aufwand, den wir treiben, eigentlich nur, wenn wir den Menschen zeigen, dass sich das lohnt. Mhm. Und diese Sachen, die sich lohnen, hat er in der Pressekonferenz gehabt, sind Frieden, Freiheit, Wohlstand.
Dann lass uns doch mal mit dem Frieden anknüpfen. Welche Vorstellungen hat er da? Also ich meine, dieses Thema Terrorbekämpfung, gemeinsame Verteidigungspolitik, was ist da typisch Macron für Europa?
Also er hat wirklich die Vision, dass man einfach gemeinsam hingehen soll und gucken soll, wer investiert denn wo? Wer schmeißt sozusagen was in die Waagschale? Auch welches Geld am Schluss, welches Material und so weiter? Dass man sich eben abstimmt und wirklich guckt, dass man nicht doppelt oder dreifach investiert und so weiter, sondern dass man wirklich einfach in Europa sich klar abstimmt, wer macht was und wer kann was am Schluss für den anderen mitmachen. Das ist natürlich die militärische Verteidigung. Jetzt zum Beispiel in Brüssel, und das ist ein ganz wichtiges Thema auch von Macron, ging es auch viel eben um Terrorabwehr, ist ja in Frankreich mit den ganzen Anschlägen auch ein großes Thema. Mhm. Und da ist man jetzt zum Beispiel auch in Brüssel weitergegangen bei einem Thema, das ich super interessant finde, nämlich zum Beispiel, dass die großen sozialen Netzwerke einfach deutlich, deutlich stärker gezwungen werden sollen, zum Beispiel Propagandamaterial des IS schneller vom Schirm zu nehmen. Ganz einfach, weil da irgendwelche terrorverherrlichenden Videos heutzutage eigentlich ziemlich oft lange stehen bleiben in den sozialen Netzwerken. Und da zum Beispiel sagt Macron, ist doch ein tolles Thema für die EU, wenn wir da zusammen zu einer Lösung kommen und die sozialen Netzwerke, die viel Macht haben, unter Druck setzen, dann schaffen wir es vielleicht, dass die wirklich reagieren und einfach gezwungen sind, tatsächlich solche Sachen schneller vom Schirm zu nehmen. Und in Frankreich sieht man halt, dass ganz viele von denen, die in den letzten Tagen, Wochen hier versucht haben, Terroranschläge zu verüben, dass die eben durch diese sozialen Netzwerke ja radikalisiert worden sind. Mhm. Also da sind ja wirklich Sachen, wo man schnell zu praktischen Lösungen kommen kann.
Also die Industrien sollen etwas entwickeln, damit die Terrorpropaganda nicht stattfindet, zum größten Teil auch eben im Netz. Dieses Umdenken, das da von Macron angestoßen wird, was ist da dein Eindruck? Wird das von den anderen Ministerinnen und Ministern und von den anderen Parteien eigentlich uneingeschränkt angenommen?
Also in Frankreich sicherlich zumindest von der Regierung gerade ganz stark. Ich finde, man hat wirklich das Gefühl zum Beispiel auch, dass Angela Merkel richtig froh ist eigentlich, das ist jetzt vielleicht ein ganz persönlicher Eindruck, aber dass sie wirklich richtig froh ist, dass sie da in Frankreich plötzlich einen Staatschef hat, der so eine Vision von Europa vor sich her trägt und der halt bei jeder Gelegenheit, wo es geht, auch jetzt bei den Pressekonferenzen hier in Brüssel, vorher schon im Interview mit vielen Zeitungen, mit europäischen, immer wieder sagt, Europa hat das Ziel, dass wir das Leben der Menschen verbessern wollen. Kommt natürlich auch daher, dass hier in Frankreich der rechte Front National im Wahlkampf, der ja bis vor kurzem noch getobt hat, so stark war und immer gegen Europa gewettert hat. Da hatten die Franzosen irgendwann immer gedacht, in Brüssel sitzen halt nur Leute rum, die überlegen, wie sie das Leben der Menschen und vor allem der Franzosen so schlecht wie möglich machen können. Das ist ja nicht wahr. Und Emmanuel Macron sagt halt, aber wir müssen jetzt auch ein Signal senden, dass es eben nicht so ist, sondern dass im Gegenteil hier Leute sind, die darüber nachdenken, wie machen wir das Leben besser. Und irgendwie könnte das tatsächlich, hat man das Gefühl, die neue Idee von Europa sein, wenn man sich wirklich darauf verlässt. Und man hat das Gefühl, dass viele da in der EU, sicherlich nicht alle, aber dass doch einige da auch in der EU da sind, die ganz froh sind, dass da plötzlich so ein junger Mann kommt, der sich hinstellt und sagt, Leute, die EU ist toll und wir wissen doch auch, wofür wir diese Anstrengung unternehmen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, er tritt gefühlt der EU in den Hintern. Zumindest hat man das Gefühl bei der Beurteilung seines ersten Auftritts bei einem EU-Gipfel gestern und heute in Brüssel. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten aus Paris, von Marcel Wagner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
60.000 Euro Jahresgehalt als Nanny, als Kindermädchen, das ist doch eine recht große Summe. Es ist viel Geld und eine Familie aus Schottland ist gerade über eine Online-Stellenanzeige auf der Suche nach so einer Kindersitterin mit diesem wirklich guten Gehalt. Aber dieser Job hat einen Haken, Johannes Döppelt. Welchen denn?
In dem Haus, in dem die Familie wohnt, soll es angeblich spuken, schreibt die Familie sogar selbst in der Stellenanzeige. Vielleicht ganz kurz zur Familie. Das sind Mama und Papa und zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Das Haus steht in so einem kleinen schottischen Dorf, ziemlich weit in der Provinz. Die Eltern selbst sagen, sie hätten zwar noch nie was mitbekommen von diesem Spuk, die sind aber auch oft nicht zu Hause, ne? Arbeiten viel auswärts. Aber im letzten Jahr haben insgesamt 5 verschiedene Nannies da gearbeitet, alle 2016 in einem Jahr. Und alle haben übernatürliche Dinge beobachtet. Zum Beispiel sowas wie seltsame Geräusche, zerbrochene Gläser oder Möbel, die sich wie von Geisterhand bewegen.
Ich war kurz dran zu denken, es ist dein neuer Film. Aber was haben diese 5 Nannies dann gemacht, also als sie es wahrgenommen haben?
Die haben tatsächlich alle gekündigt, deswegen waren insgesamt dann auch so viele da in dem einem Jahr. Wegen dieser besonderen Spukumstände, sagen die Eltern, wollen sie der zukünftigen Nanny dann auch mit den 60.000 Euro so viel Kohle bezahlen im Jahr, plus 28 Urlaubstage übrigens. Dafür muss die neue Nanny, wie die Vorgängerinnen auch schon, dann aber auch da wohnen mit den anderen im Spukhaus.
Haben sich denn schon Leute beworben darauf oder sind jetzt erstmal alle abgeschreckt?
Nee, überhaupt nicht. Läuft sehr, sehr gut. Mehr als 2000 Bewerber wollen die Stelle haben, sagt die Familie. Und die haben jetzt auch schon gesagt, bitte nicht mehr melden, wir haben genug.
Okay, also könnt ihr vergessen an dieser Stelle. Ach, wieso nicht? Man könnte es ja probieren, vielleicht doch nochmal. Eine Familie aus Schottland sucht eine Nanny für ein Jahresgehalt von 60.000 Euro. Nachteil ist, in diesem Haus soll es angeblich spuken.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Entschuldigung, Herr Kellner, da ist, glaube ich, ein Fußzeh in meinem Getränk. sagt der Kellner, das muss so. Das ist der Sourtoe-Cocktail. Mögliche Konversation in der Hotelbar im kanadischen Dawson. Dort wird der C in Whisky schon seit ein paar Jahren gereicht. Angeblich stammt der erste C von einem Goldgräber aus den 20er Jahren. Der Mann hatte mal einen abgefrorenen C und angeblich hat er den sich dann einfach abgehackt und schön in Whisky eingelegt. Wie dem auch sei, der C wird jetzt immer öfter gestohlen dort als Souvenir. Kriminalbiologe Marc Benecke, der kennt noch andere morbide Zutaten für Getränke und deshalb habe ich heute mit ihm gesprochen, wollte wissen, welche Zehen man in der Regel in Whisky einlegt.
Also der Zeh, der am meisten verwendet wurde und wird, ist ein getrockneter Zeh, ein mumifizierter Zeh. Mumifizierung ist für uns dasselbe wie Vertrocknung, hat nichts mit Einbalsamieren, mit irgendwelchen Harzen, Ölen oder in trockenen Sand legen zu tun. Und alles, was vertrocknet ist, das hält sich ganz gut. Das kennt man beispielsweise von einer Salami. Das ist ja vertrocknetes Leichengewebe, also tierisches Leichenfett mit tierischem Leichenmuskel in möglicherweise einem Leichendarm von einem Tier. Und das weiß man, das kann man bei Lufttrocknung jahrelang kann man das also halten lassen oder zählt sich, so wie auch eine Landjägerwurst, das ist alles dasselbe. Oder auch Schinken ist ein etwas früheres Stadium der Vertrocknung, ist aber auch Mumiengewebe von einem vertrockneten Leichenbein, von einem Schwein oder einem Rind. Und das hält sich, wenn man das dann in Alkohol wirft, wenn er über 40% hat, dann ist es dadurch auch noch relativ gut konserviert, weil das Wasser nicht in das Leichengewebe reinzieht und damit das Ganze nicht aufquillt. Also im Grunde genommen ist es eine doppelte Konservierungsmethode, hochprozentiger Schnaps plus Vertrocknung, die vorher stattgefunden hat. Das geht eigentlich immer.
Kulinarisch sehr schmackhaft an dieser Stelle auch erklärt. Marc, wie beeinflusst dieser mumifizierte Zeh denn eigentlich den Geschmack von diesem Whisky dann?
Ja, das macht nicht viel aus. Wenn man Mumiengewebe sehr lange lagert, dann kriegt das natürlich diesen muffig-erdigen Geruch, der sich dann auch überträgt. Das kennt man ja von sogenanntem Ausgezogenen, wo man beispielsweise Himbeeren einfach in Korn reinschmeißt oder Blaubeeren. Dann nimmt der Korn, also der Weizenbrand oder so, der nimmt dann den Geschmack einfach von den Früchten an oder vom Rumtopf. Den gab es früher ja auch. Das würde bei so einer Mumie jetzt auch passieren. Der Knochen schmeckt nicht besonders stark. Das vertrocknete Gewebe ist bestenfalls vielleicht so ein bisschen ganz leichten Ton von Bouillon oder Würze würde das vielleicht reinbringen. Aber es ist jetzt keineswegs so ekelerregend, wie man meint. Wie gesagt, Menschen essen ja auch Knackwürste und dergleichen. Und da sind auch noch viele Gewürze drin. Mhm. Hier im Zeh ist ja noch nicht mal was Gewürziges drin. Insofern ist das, ich will nicht sagen geschmacksneutral, aber gegenüber dem, was normalerweise der Alkohol beiträgt, macht nicht viel aus. Ich kann mal ein Beispiel sagen, aus Vietnam habe ich mal eine Flasche geschenkt bekommen mit einem eingelegten Reptil da drin, das war vorher auch vertrocknet.
Was war das für ein Viech?
So ein Salamander, so eine Echse. Mhm. Und das haben dann die Gäste, haben das dann leer getrunken und keiner hat da irgendeinen anderen Kommentar gemacht, außer dass halt der Anblick seltsam sei oder ekelig, aber der Geschmack, es schmeckte halt nach dem eigentlichen alkoholischen Getränk.
Okay, und da gibt es auch irgendwie kein Reptil, irgendwie das ein bisschen anders schmeckt? Oder es gab ja auch, glaube ich, mal irgendeinen Wodka, wo dann irgendwie ein Bison über einen Grashalm gepieselt hat, ne?
Richtig. Doch, das gibt es tatsächlich. Das ist ein Wodka, den es auch heute noch gibt. Da ist ein Büffelgrashalm drin, der macht so einen süßlichen Geschmack. Das ist im Grunde genommen aber wieder das, was man in Deutschland mit dem Rumtopf kennt. Man schmeißt halt etwas rein, was einen zusätzlichen Geschmack gibt, der vom Alkohol aus der Zutat herausgezogen wird. Das war mal sehr schick mit dem Büffelgras. Heutzutage ist das nicht mehr so schick, weil man damit natürlich auch Bakterien und was anderes da reinschmeißt. Das schadet zwar nicht, weil die den Alkohol nicht überleben, aber die Lebensmittelverordnungen, die werden halt immer kleinlicher. Und deswegen sieht man auch immer weniger so rustikale Schnäpse, in denen halt einfach was mehr oder weniger Lustiges drin liegt. Es gibt ja nach wie vor auch den Tequila, in denen so Mottenlarven drin sind oder Lollis, in denen Mottenlarven drin sind. Das ist alles ungefährlich und dient eigentlich in erster Linie dem Schauwert. Oder wie in dem Fall von dieser Bar ist es halt eine kleine Mutprobe. Wer traut sich sozusagen den Zeh erstens zu klauen und zweitens auch noch runterzuschlucken? Mehr ist es gar nicht.
Würdest du Zweiteres denn machen?
Also ich selber bin ja Veganer, das heißt, ich lehne es ab, tierisches Gewebe aufzunehmen. Deswegen würde ich es nicht machen. Wenn aber jemand neben mir sitzen würde, der jetzt unbedingt im Suff beim Junggesellenabschied diese Mutprobe gerne machen würde, dann würde ich auch nichts sagen. Das Einzige, worauf ich aufpassen würde, wäre vielleicht, dass man den Knochen nicht so zerbeißt, dass da irgendwelche blöden Knochensplitter entstehen und die sich dann ins Zahnfleisch bohren. Aber das ist sicher ein Problem, was dann in diesem Moment eine untergeordnete Rolle spielt.
Kriminalbiologe Marc Benecke über abgestorbene Zusätze in hochprozentigen. In Kanada, da wird ein alter Fußzeh im Whisky serviert. Ein bisschen was anderes ist dann doch eine Kaffeebohne im Sambuca.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr habt die Meldung sicherlich gestern mitbekommen. Wir haben auch darüber schon gesprochen. Das Vorhaben der chinesischen Nationalmannschaft U20 nächste Saison in der Regionalliga Südwest zu spielen. Gegen Mannschaften wie Ulm, gegen Mannschaften wie Rot-Weiß Essen und gegen Mannschaften unter anderem wie Waldhof Mannheim. Gestern haben wir darüber gesprochen und der stellvertretende Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, Felix Wiedem, hat gesagt:
Wir sind in den Dialog gegangen mit den 19 Vereinen. Und haben also sehr schnell Rückmeldungen bekommen, dass da durchaus der Wunsch da ist. Und alle 19 Vereine haben ausnahmslos gesagt, es wäre toll, wenn so eine Kooperation zustande kommt.
Jetzt sagt ein Verein aber, nee, wir finden es doch nicht mehr so toll. Und dieser Verein ist der SV Waldhof Mannheim. Und am Telefon ist jetzt der Pressesprecher dieses Vereins, Domenico Marinese. Schönen guten Abend, Herr Marinese.
Guten Abend.
Was ist denn Ihr Problem mit diesem Spiel gegen Chinas U20?
Generell haben wir als Verein damit kein Problem. Wir haben nur lediglich dem Verband gegenüber bereits geäußert, dass es für uns eben da viele Detailfragen gibt, die vorab zu klären sind. Und dementsprechend ist es eben so, dass wir und mit Sicherheit auch der ein oder andere Verein dort nicht eine Zusage gegeben haben, sondern lediglich gesagt haben, wir wollen uns das Ganze anhören. Und im Endeffekt haben wir jetzt aber intern uns dazu entschieden, dass wir an einem solchen Spiel überhaupt nicht teilnehmen möchten.
Das steht so explizit auch auf diesem Facebook-Posting, das Sie heute veröffentlicht haben. Sie haben als Alternative zu dieser Partie eine Partie gegen FK 03 Pirmasens vorgeschlagen.
Genau, richtig.
Okay. Und aber ich meine, Sie bekommen ja theoretisch dadurch auch Geld. Ich glaube, es sind 15.000 Euro, die der Verein pro Verein ausgezahlt werden, geben mit diesem Spiel gegen die Nationalmannschaft.
Richtig.
Und das ist Geld, wo Sie sagen, nee, brauchen wir doch nicht?
Ja, ich glaube, man sollte in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass es da natürlich Vermarktungsmöglichkeiten gibt, die auch für die Vereine eine Rolle spielen. Aber wie unsere Liga auch schon sagt, sind wir eine Regionalliga und da sollte man auch den regionalen Bezug nicht vergessen. Und,
aber Sie haben die Chance, gegen ein internationales Team zu spielen. Ich meine, wann hat der Waldhof SV Waldhof Mannheim schon mal international gespielt?
Nee, das ist absolut richtig, aber man sollte dabei eben nicht vergessen, dass auch der FK Pirmasens ja bis letzte Saison noch bei uns in der Liga gespielt hat.
Ja.
Und aufgrund der schwierigen Regularien ja dann als Tabellensechstletzter abgestiegen ist. Und wir einfach der Überzeugung sind, dass wenn man die Liga schon auf eine 20. Mannschaft aufstocken soll oder möchte, dann sollte man das doch auch mit einer Mannschaft aus der Region tun.
Mhm. Also Ihnen geht es da so ein bisschen um Ungerechtigkeit, die es sowieso im Ligabetrieb gibt da gerade.
Ganz genau.
Aber ich meine, so ein spielfreier Tag, ob der jetzt so vorgegeben wird mit einem Verein aus der Region oder eben mit der U20, ist für Sie so ein großes Problem, ja?
Man muss das auch ein bisschen differenzieren, weil das auch ein bisschen davon abhängt, wann natürlich dieser spielfreie Tag fällt, ob der jetzt ganz normal in ein reguläres Wochenende fällt oder ob das unter der Woche ist und man dann im Prinzip natürlich auch davon profitieren würde, dass man eben mal durchatmen kann.
Mhm.
Und dann ist halt die Frage, ob man sich dann unbedingt in einem Spiel mittwochs abends gegen eine U20, bei der niemand weiß, was für eine Art von Fußball die spielen, zumuten möchte.
Mhm. Weil der Kalender sowieso schon sehr voll ist bei Ihnen.
Ganz genau.
Muss man abwarten. Ist auf jeden Fall eine Haltung vom Pressesprecher des SV Waldhof Mannheim 07, Domenico Marinese. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Mal sehen, wie es dann ausgeht und mal sehen, wie die Gespräche, Sie müssen ja sicherlich noch mit dem DFB sprechen, wie die dann verlaufen. Ganz lieben Dank und schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Sehr gerne.
Bis dahin.
Danke,
ja. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Diese Woche wurde viel über Wohnungen in Deutschland geredet, zum Beispiel, dass Bewerber mit ausländischen Namen bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Außerdem gab es gestern auf dem Wohnungsbautag in Berlin die Nachricht, dass in Deutschland rund 1 Million Wohnungen fehlen. Aber eigentlich stehen 1 Million Wohnungen leer, nämlich auf dem Land. Und dorthin ist vor ein paar Monaten Nadine Thielen gezogen. Land heißt in diesem Fall 7000 Einwohner Rheinland-Pfalz, Hermeskeil, aus Sehnsucht nach Familie und Land. Schönen guten Abend, Nadine.
Schönen Abend.
Du hast studiert und gearbeitet, du kennst Köln, du kennst Düsseldorf und Duisburg, dort warst du. Wann kam die Entscheidung, Großstadt ist nichts für mich?
Ja, also ich war ja insgesamt dann tatsächlich 10 Jahre in NRW und immer mal wieder so zwischendurch, wenn ich mal zu Hause war, dachte ich kurz, ja, ist schon schön daheim. Und dann schließlich eigentlich so während der letzten zwei Jahre, als ich dann wirklich im Job war, im Studium hat man immer noch doch sehr viel Abwechslung. Alle sind von irgendwo anders her und man hat da sehr schnell so seine Klicken auch. Und dann so während dem Job dachte ich so, jetzt sind irgendwie so die Abenteuer erstmal vorbei, jetzt bist du so in der wirklichen Welt angekommen. Und da habe ich echt doch gemerkt, immer wenn ich zu Hause war, dass ich schon so zwei, drei Tage danach so ein bisschen geknabbert habe und gedacht habe, schade, also meine ganze Familie ist noch da unten und jetzt bin ich hier und wäre schon schön, auch nochmal da zu sein.
Also das Land gibt dir was, was die Stadt dir nicht geben kann?
Ja, es ist halt so ein bisschen mehr Ruhe schon. Jetzt komme ich aus einer Ecke, also Hermeskeil, da ist sehr viel Natur, der Hochwald, da gibt es einfach unheimlich viel Wald auch und allein schon diese Stille, also das habe ich immer voll genossen, wenn ich dann irgendwie am Wochenende mal geschlafen habe lange und da waren keine Autos, da waren echt nur ein paar Vögel. Das ist schon was Besonderes.
Zieht sich das denn so weiter, dass dann auch Stille generell im Tagesablauf ist, weil öde?
Nö, würde ich nicht sagen. Also ich meine, ich habe jetzt durch meinen Beruf, ich bin Journalistin, dadurch erlebe ich ehrlich gesagt jeden Tag auch ziemlich viel und treffe auch viele verschiedene Leute. Man muss sich seins vielleicht ein bisschen mehr suchen. Andererseits, man hat auch nicht so viel Angebot. Das heißt, ich habe manchmal in so Städten wie Köln zum Beispiel, als ich da gewohnt habe, ich habe die Zeit da sehr genossen, aber es war auch immer so ein Überangebot, wo ich gar nicht richtig wusste, was machst du denn jetzt eigentlich und mit wem machst du was. Und das habe ich natürlich jetzt auf dem Land nicht, weil meistens gibt es ein, zwei Veranstaltungen und da, wo dann eben die Freunde hingehen, da geht man dann auch hin.
Es ist ja spannend, diese Feststellung, dass man dann irgendwann merkt, diese Möglichkeit, alles zu machen, stresst einen vielleicht auch, weil man so Verpflichtungen eingeht. Der eine geht dahin, der andere da und wahrscheinlich geht man dann auf dem Land eher doch gemeinsam zu der einen Sache. Aber es gibt ja diese Feststellung dann auch, wenn man wieder aufs Land geht, es ist gar nicht mehr so wie früher. Die Leute sind vielleicht gar nicht mehr da, die sind zum Studieren weggegangen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, stimmt. Also auch als ich jetzt zurückgegangen bin, dachte ich erstmal, oh Gott, hoffentlich fällt mir nicht die Decke auf den Kopf. Hoffentlich sind nicht alle so da stehen geblieben, weil ich habe mich ja hoffentlich auch weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren. Und was ich da erlebt habe, ist zum einen, ja, ein paar Leute sind weg, ist aber nicht so schlimm, weil auch ich natürlich viel öfter jetzt nochmal in Köln trotzdem bin, Freunde besuchen bin oder in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet. Und das geht eigentlich. Was ich auf der anderen Seite so ein bisschen merke, ist, die Leute sind auch vorangekommen. Die sind plötzlich auch ein bisschen anders geworden und haben sich auch weiterentwickelt. Das ist dann eigentlich auch ganz spannend, nochmal zu gucken, was habt ihr eigentlich die letzten 10 Jahre gemacht, obwohl ihr die ganze Zeit hier wart.
Und was ist mit so festen Strukturen, wo man dann nicht mehr reinkommt, weil sich irgendwie Grüppchen schon gebildet haben?
Es geht eigentlich noch. Also bisher muss ich sagen, ich bin auch sehr herzlich von den Leuten, die noch da sind. Sind natürlich auch viele von meinen Freunden gegangen, wie du eben schon gesagt hast. Sehr herzlich aufgenommen worden. Im Prinzip hat sich sowieso alles sehr verändert. Also ich war früher sehr engagiert, zum Beispiel im Musikverein, als ich noch eben in der Schule war oder Jugendliche war. Und diese Sachen sind so ein bisschen auseinandergegangen. Da war ich halt sehr drin. Andererseits habe ich jetzt halt auch so viel Familie um mich rum, was ich gerade sehr genieße. Die Struktur ist immer noch sehr, sehr da. Aus meiner Familie ist auch eigentlich niemand weggegangen. Und ich habe wirklich eine große Familie, also mit Tanten und Onkeln und allem noch dazu. Insofern könnte ich verstehen, wenn das andere so erleben, dass da viel wegbricht. Bei mir war das zum Glück nicht so.
Wir könnten noch mal in ein paar Jahren sprechen, Nadine. Jetzt muss erstmal dein Freund aus Duisburg mitziehen, dort nach Hermeskeil, Rheinland-Pfalz. 7000 Einwohner, das stand bei dir jetzt an. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Nadine Thielen ist aufs Land gezogen, dorthin, wo es viele Wohnungen noch gibt. 1 Million Wohnungen stehen in Deutschland leer. Und auf dem Land leben ist manchmal gar nicht so schlecht. Schönen Abend dir noch.
Dir auch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es war wahrscheinlich ein defekter Kühlschrank, der den Großbrand im Grenfell Tower in London vergangene Woche ausgelöst hat. Das hat die Londoner Polizei heute bekannt gegeben. Bei dem Brand in dem Hochhaus sind nach aktuellen Erkenntnissen 79 Menschen ums Leben gekommen. Dass der Brand so schnell sich weiter ausbreiten konnte, hat möglicherweise auch mit Verstößen gegen den Brandschutz und auch mit den Baumaterialien in dem Hochhaus zu tun. Aber der Auslöser war jetzt eben nach neuesten Erkenntnissen der Ermittler vermutlich ein kaputter Kühlschrank. Wie gefährlich sind Kühlschränke, Toaster, Föhn und solche elektrischen Sachen, die bei uns in der Wohnung rumstehen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat dazu recherchiert und mit Experten gesprochen. Johannes, kommt es denn eigentlich häufig vor, dass Brände durch Elektrogeräte ausgelöst werden?
Also erstmal muss man sagen, dass die meisten Elektrogeräte, die in deiner Wohnung stehen, schon sehr, sehr sicher sind. Aber wenn man sich mal die Ursachen für Brände in Deutschland anschaut, dann stehen Elektrogeräte tatsächlich ganz oben. Also verschiedene deutsche Versicherungsunternehmen, die schauen sich jedes Jahr die Ursachen für solche Haus- und Wohnungsbrände an.
ist nicht repräsentativ, die Statistik, aber schon ziemlich umfangreich. Und da ist wirklich die Brandursache Nummer eins Elektrizität. Jeder dritte Brand wird dadurch ausgelöst, also eben zum Beispiel von kaputten Elektrogeräten.
Gibt es denn bestimmte Elektrogeräte, die gefährlicher sind als andere? So als Laie stellt man sich ja den Toaster ein bisschen schlimmer vor als den Kühlschrank.
Nee, Toaster sind gar nicht so gefährlich tatsächlich. Also es gibt Tests vom TÜV, dass selbst wenn der Toast im Toaster brennt, dass dann der Toaster das in der Regel noch ganz gut aushält und jetzt nicht selber brennt. Laut der Statistik der Versicherungsunternehmen sind Wäschetrockner am gefährlichsten unter den Elektrogeräten. Knapp dahinter kommen Fernseher auf Platz 2 und auf Platz 3 sind dann Kühlschränke und Gefrierschränke oder Truhen. Und generell gilt halt, je älter das Gerät, das du hast, desto unsicherer ist es.
Klar. Wie kann es eigentlich sein, dass die plötzlich anfangen zu brennen? Also wie entstehen die Brände in solchen Geräten?
Ja, gibt ganz verschiedene Ursachen dafür. Einmal kann es natürlich sein, das Gerät ist schon schlecht verarbeitet, vielleicht Billigware, die schon neu schlecht ist. Oft aber eher kaputte Kabel zum Beispiel im Innern des Gerätes. Wenn dann die Isolierung kaputt ist, gibt es einen Kurzschluss und dann brennt es. Deswegen sind übrigens auch Wäschetrockner relativ anfällig, weil da einfach auch viel Bewegung mit drin ist. Klar, das Ding muss einiges aushalten und dadurch kann sich dann vielleicht mal ein Kabel lösen oder anderswo die Elektronik kaputt gehen. Überhitzung ist auch ein Thema. Also ein Kühlschrank zum Beispiel, der gibt ja auf der Rückseite Wärme ab, damit es drinnen kalt bleibt. Und wenn der Kühlschrank jetzt zum Beispiel zu nah an der Wand steht oder mit irgendwas anderem zugebaut ist, kann er sich überhitzen. Und auch bei Mehrfachsteckdosen kann was passieren, wenn ich zu viele Geräte auf einmal dran packe. Das hat mir Rainer Weiskirchen vom TÜV Rheinland erklärt, der ist der Pressesprecher für Produktsicherheit.
Auf jeder Mehrfachsteckdose ist angeschrieben, mit wie viel Watt ich diese Steckdose belasten kann, und das sollte ich auf gar keinen Fall überschreiten, weil dann hier auch durch eine entsprechende Hitzeentwicklung durch die Überlastung der Kabel ein Brand entstehen kann.
Also nicht zu viele Stecker in die Steckerleiste packen. Was kann ich sonst noch tun, damit nichts brennt?
Zunächst mal Bedienungsanleitung lesen natürlich. Ich weiß, das macht kaum jemand, das ist irgendwie nervig, aber macht schon Sinn. Zum Beispiel eben bei einem Kühlschrank, dass er dann auch genug Abstand zur Wand hat. Das spart nebenbei auch noch Strom. Dann ab und zu mal die Kabel checken, die du so hast an den Geräten. Also ich hatte in meiner Wohnung zum Beispiel mal so ein weißes Verlängerungskabel, das zum Fernseher führte. Das war an einer Stelle schon so ein bisschen braun, so wie angekokelt sah das aus. Und das zeigt dann eben, dass es da wahrscheinlich zu heiß geworden ist. Also weg damit und neues kaufen. Und alles, was im Standby-Modus ist, das sollte man am besten ganz ausschalten, weil tatsächlich viele Brände auch durch Geräte im Standby-Modus ausgelöst werden, zum Beispiel bei einem Fernseher.
Manche Leute, die ziehen auch alle Stecker, zum Beispiel wenn sie in Urlaub fahren oder längere Zeit eben nicht in der Wohnung sind, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ist das denn wirklich nötig?
Also die Experten sagen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann solltest du das schon machen, weil ist ja klar, erst wenn der Stecker gezogen ist, hast du im Gerät wirklich gar keine Spannung mehr. Und dann können eben auch keine Kurzschlüsse oder Kabelbrände entstehen. Rainer Weiskirchen vom TÜV Rheinland, der sagt, dass man aber insgesamt vor allem bei älteren Geräten besser aufpassen sollte.
Wenn ich mir nicht sicher bin, auch gerade bei alten Geräten, die schon sehr, sehr lange treu ihren Dienst tun, aber ich trotzdem unsicher bin, dann sollte ich mich an den Fachmann wenden, der sich das Ganze mal anschaut.
Also im Zweifel dann mal ein paar Euro für einen Elektroinstallateur investieren oder einfach den 90er-Jahre-Kühlschrank aus der WG-Küche dann vielleicht doch mal irgendwann rausschmeißen und einen neuen kaufen.
Kann auf jeden Fall nicht schaden, auch was den übermäßigen Stromverbrauch von solchen Altgeräten eben angeht. Johannes Döppel mit Tipps, wie wir unser Zuhause schützen können vor über- oder vor zufälligen Brandursachen in Elektrogeräten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es soll so sein, dass Hasskommentare schneller aus dem Netz verschwinden und bestraft werden. Da sind sich ja alle sicher. SPD und CDU haben sich da heute nochmal geeinigt. Das Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz, das von Heiko Maas vorangetrieben worden ist, es wurde nochmal angepasst. Was da jetzt genau drinsteht, habe ich heute mit Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio besprochen. Ich wollte zuerst nochmal wissen, was die größten Kritikpunkte an diesem Gesetzentwurf waren.
Also der allergrößte Kritikpunkt, das kann man glaube ich so etwas flapsig formulieren, war, dass man angenommen hat, dass wenn dieser Gesetzentwurf so gekommen wäre, dass dann schlicht und einfach Facebook, Twitter und Co. einfach viel mehr gelöscht hätten, als sie hätten löschen müssen. Das sogenannte Overblocking. Und das versucht man nun ein wenig einzuhegen mit ein paar Änderungen, die man jetzt noch, ja, wie will man sagen, auf den letzten Metern der Zielgeraden dieses Bundestages dann doch noch sich drauf hat einigen können.
Hat sich denn da was geändert, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden weg sollen?
Daran hat sich tatsächlich nichts geändert. Die offensichtlich rechtswidrigen Inhalte, die sollen tatsächlich auch weiterhin nach 24 Stunden gelöscht sein. Allerdings soll es dazu eine Ausführungsverordnung geben. Dazu kommt allerdings der zweite Teil, der bei diesen zweifelhaften Inhalten, bei denen es nicht so einfach ist, bei denen es einfach nicht klar ist, ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht, bei denen gibt es eine ganz, ganz starke Veränderung. Nach wie vor ist es so, dass Anbieter sie eigentlich binnen 7 Tagen löschen müssen, es sei denn, und das ist jetzt die große Änderung, es sei denn, sie sind Mitglied zum Beispiel einer freiwilligen Selbstkontrolle für eben solche Inhalte. Da soll es eine unabhängige Beschwerdestelle geben, die wie auch immer aussehen mag. Und die soll dann die Prüfung von solchen Inhalten übernehmen. Und dann entfällt auch diese 7-Tage-Frist. Stattdessen heißt es dann, diese Inhalte sollen dann zügig bearbeitet werden. Und dann soll es zum Beispiel auch ein Recht auf Stellungnahme für den Betroffenen geben, sodass nicht einfach so etwas behauptet wird und dann gelöscht wird.
Sind denn die Fälle, in denen Hasskommentare auftauchen, so klar definiert, was ein Hasskommentar eigentlich ist?
Das ist in diesen Fällen vergleichsweise klar definiert im Sinne von, es geht ausschließlich um die Dinge, die wirklich strafbar sind. Mhm. Natürlich ist immer die Frage, was ist denn dann strafbar? Ist zum Beispiel, ja, ist bereits strafbar, wenn ich den Bundespräsidenten verunglimpfe? Nach deutschem Recht eigentlich ja. Hier ist es jetzt so, dass genau dieser Teil zum Beispiel wieder herausgefallen ist. Den hat man gerade rausgestrichen. Das zum Beispiel soll eben wirklich nicht mehr in der Form verfolgt werden, dass es dann auch gelöscht werden muss. Denn das wäre tatsächlich jetzt schon etwas schwierig im Verhältnis von Staat zu Anbieter zu Bürger. Das versucht man jetzt auch ganz klar, das zu vermeiden, dass dort der Eindruck entsteht, dass der Staat dort sozusagen derjenige ist, der die Dinge weglöscht.
Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Gesetz? Kriegen die das bis zum Ende der Legislaturperiode noch hin?
Ja, die ist ja nicht mehr wirklich lang. Also heute ist der letzte Tag der vorletzten Sitzungswoche. Nächste Woche ist die eigentliche letzte Sitzungswoche. Das heißt, dann muss das auch im Bundestag besprochen und verabschiedet werden. Ansonsten klappt das aller Voraussicht nach nicht mehr. Da müsste man eine Sondersitzung extra dafür machen. Das will, glaube ich, keiner so richtig. Also es sieht aber so aus, als ob das doch noch klappt. Es sieht ganz klar so aus, dass sich jetzt wirklich Union und SPD geeinigt haben an der Stelle. Damit ist im Parlament eigentlich auch alles klar, denn die haben dort die Mehrheit. Es ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Das heißt, dieses Gesetz wird jetzt mit einigen Änderungen wohl doch noch kommen.
Nach langem Gezerre und strittigen Einzelheiten soll das Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz nun also doch noch vor der Bundestagswahl Wirklichkeit werden. Bundesjustizminister Heiko Maas sprach heute von einem guten Ergebnis. Falk Stein aus unserem Hauptstadtstudio hat uns nochmal die wichtigsten Punkte zu diesem Gesetz erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es kann ganz schön ins Auge gehen, während auf deutschen Schulhöfen diese kleinen drehenden Fidget Spinner immer noch das Trendspielzeug sind. Da ist China schon ein bisschen weiter. In China, da gibt's den Zahnstocher, die Zahnstocherarmbrust, und mit der kann man schön durch die Gegend schießen. Johannes, was ist das für ein Ding?
Es ist eine Mini-Armbrust, ungefähr so groß wie ein Fidget Spinner auch, so eine halbe Handfläche würde ich sagen groß. Die billigen sind aus Plastik, die etwas besseren aus Metall. Und da, wo man sonst bei einer großen Armbrust den Pfeil reintut, kommt eben bei der Zahnstocher-Armbrust, na?
Ein Zahnstocher
genau,
rein.
Genau, ein Zahnstocher rein und können wohl bis zu 20 Meter weit schießen, und schreiben chinesische Medien.
Wie gefährlich ist das Ding?
Ja, die haben schon ordentlich Power. Also im Netz gibt es etliche Videos, wo verschiedene Ziele beschossen werden. Die Zahnstocher bleiben zum Beispiel in so einem Stück Karton hängen tatsächlich, in Äpfeln und sogar in leeren Cola-Dosen. Und manchmal packen die Mini-Armbrustschützen dann statt der Zahnstocher Metallpfeile rein. Und dann ist die Schusskraft natürlich nochmal ein bisschen höher.
Was sagen denn eigentlich da so die Eltern zu ihren Kindern, die mit dieser Mini-Armbrust spielen?
Die sind natürlich nicht so begeistert, die chinesischen Eltern. Die haben gefordert, dass die Regierung den Verkauf verbietet. Einige chinesische Städte, die haben die Armbrüste dann auch schon verbannt, haben also dann den Verkauf in der Stadt verboten. Und einige Online-Shops haben sie jetzt auch schon aus dem Sortiment genommen, aber eben nicht alle. Und es gibt auch noch kein komplettes Verbot. Es wird also weiter gezahnstochert.
Also Krampenschleuder war auch irgendwie damals, ne? Mini-Armbrüste, mit denen man kleine Zahnstocher durch die Gegend schießen kann, die sind im Moment der absolute Renner auf Chinesen. Schulhöfen.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Zeig mir das Ei und ich sage dir, ob der Vogel fliegen kann. US-Forscher haben ermittelt, dass die Form von Eiern viel über die Tiere verrät. Ein Forscherteam der Princeton-Universität hat Vogeleier vermessen, und zwar einige. 50.000 Stück von 1.400 verschiedenen Vogelarten. Dabei fiel auf, bei Vögeln, die gut fliegen können, sind die Eier oft langgestreckt oder nicht symmetrisch. Sie fangen zum Beispiel rund an und laufen dann sehr spitz zu. Die Forscher gehen davon aus, dass das mit dem Körperbau guter Flieger zusammenhängt. zusammenhängt. Ihr Körper ist eher lang und schmal und nicht rundlich. Die Eier sind dem wohl angepasst. Im Gegensatz dazu legen zum Beispiel Strauße ziemlich runde Eier. Schlechtes Essen oder eine anstehende Prüfung kann beides dazu führen, dass wir aufs Klo rennen müssen. Forscher aus den USA und aus Australien haben untersucht, warum das so ist. Ihre Tests machten sie an Mini-Eingeweiden im Labor, die aus Mäusezellen gezüchtet wurden. Als Übeltäter haben sie bestimmte Zellen in der Darmschleimhaut ausgemacht. Die registrieren, ob Entzündungsstoffe oder Stresshormone im Darm unterwegs sind und geben dann dem Gehirn Bescheid. Sie schicken selbst Botenstoffe raus, und zwar Serotonin, das unsere Stimmung, unseren Appetit und den Schlaf reguliert. Das wiederum bekommt das Gehirn mit und beschleunigt die Verdauung. Je nachdem, wie sehr, kann das zu Durchfall oder Erbrechen führen. Ganz besonders springen die Zellen im Darm laut den Wissenschaftlern auf eine Schwefelverbindung an, die zum Beispiel in Wasabi und Kohl drin ist. Wenn man davon besonders viel isst, kann das den Darm gehörig belasten. Kinder, aufgepasst, ihr werdet alt. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, wie alt der Jahrgang 2017 werden kann. Für Jungs stehen die Chancen gut, dass sie auf 90 Jahre kommen. Den Mädchen stellen die Statistiker 93 Jahre in Aussicht. Die Lebenserwartung ist das Ergebnis einer Modellrechnung. Darin geht das Statistische Bundesamt davon aus, dass sich zum Beispiel die Medizin auch in Zukunft weiterentwickelt. Mit ein bisschen weniger Fortschritt liegt die Lebenserwartung immer noch bei 84 Jahren bei Jungs und 88 bei Mädchen. Die Lebenserwartung ist in den letzten 100 Jahren deutlich gestiegen. Wer 1917 geboren wurde, konnte sich als Mann rein statistisch nur auf 55 und als Frau auf 62 Lebensjahre einstellen.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ein enormer Speicher von Informationen. Er wird über Generationen weitergegeben, unsere DNA. Deswegen ist die DNA auch so wahnsinnig wichtig für Ermittler bei Straftaten. Und bisher war es rechtlich so, dass nicht viel möglich war bei der Auswertung von der DNA. Das Geschlecht durfte festgestellt werden. Im Großen und Ganzen war es das aber auch schon. Jetzt sollen auch Augen, Haar und Hautfarbe und auch das biologische Alter mit der neuen DNA-Analyse geklärt werden. Die Justizminister haben diese Auswertung der DNA-Analyse auf ihrer Konferenz diese Woche Mittwoch diskutiert und für gut befunden. Ich habe über die Auswertung heute mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke gesprochen. Schließlich betrifft es auch seine Arbeit und ich habe ihn erreicht am Flughafen in Bukarest. Da ist er gerade zum Auslandseinsatz. Ich wollte von ihm wissen, wie viel man tatsächlich aus der DNA auslesen kann.
Also heutzutage kannst du aus einer kleinen DNA-Spur, das kann wirklich ein fast unsichtbarer Blutspritzer oder eine Spermaspur sein, nur einen anonymen Code, der nichts über Körper, Geist, Seele, Gesundheit oder so aussagt, rauslesen. Wie so eine Nummer, die dir bei der Geburt zugelost wurde einfach und die nur einmal verlost wurde. Man kann aber natürlich auch was anderes machen, wenn man eine genetische Erkrankung hat. Die kann man auf anderen Teilen der Erbsubstanz sehen. Und das war bisher nicht erlaubt. Da durften wir nicht drauf gucken, außer dass man das Geschlecht bestimmen durfte, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Im April 2004 hat die niederländische Königin aber schon erlaubt, dass man Augenfarbe, Haarfarbe und Körperhöhe bestimmen dürfe, was damals noch gar nicht ging. Heute kommt man mit der Augenfarbe und der Haarfarbe schon ein bisschen weiter, aber die Körperlänge zum Beispiel kann man genetisch immer noch nicht bestimmen. Ich glaube, daran erkennt man schon, sehr viel kann man nicht daraus lesen. Das Einzige, was vielleicht noch spannend wäre, wäre, dass man eine Herkunftsanalyse versuchen kann, in dem Sinne, dass es Linien gibt, die sich durch die Menschheitsgeschichte ziehen. Also dann kann man gucken, kommst du eher aus Asien oder aus Afrika, vor ein paar Dutzend Generationen, aber das ist natürlich kriminalistisch uninteressant.
Aber das Bild eines Täters kann man dann schon relativ genau bestimmen, auch mit den neuen Methoden. Also man hat dann genau die Augenfarbe, ob die jetzt blau ist oder braun, weiß man. Bei den Haaren weiß man, was da los ist und auch die Körpergröße und Alter vielleicht.
Das funktioniert alles überhaupt nicht. Also du kannst die Haarfarbe eigentlich nur bestimmen oder sicher bestimmen, wenn jemand zum Beispiel blond oder rothaarig sein würde. Das sind die beiden einzigen Sachen, die du sicher bestimmen kannst. Alle Brauntöne, also Kupferfarben, Erdbeerblond, natürliches Braun, helles Braun, Walnussbraun oder sogar weiße Haare kannst du nicht vorhersagen. Die Körperlänge kann man überhaupt nicht vorhersagen. Das geht Stand jetzt Juni 2017 noch überhaupt nicht. Und die Augenfarbe kann in Einzelfällen vielleicht gehen. Man darf aber nicht vergessen, dass viele Leute gar keine natürliche Haarfarbe mehr haben und auch ihre Augenfarbe natürlich verändern. So gesehen hat sich das in den letzten 12 Jahren oder 13 Jahren, seitdem es dann in den Niederlanden mal erlaubt worden war, eigentlich auch schon wieder erledigt, weil das ja Merkmale sind, die die meisten Menschen sowieso nicht mehr zur Schau tragen.
Warum diskutieren denn eigentlich gerade so viele darüber und fordern diese Ausweitung, beziehungsweise findest du die Ausweitung jetzt überhaupt als sinnvoll?
Ich bin generell natürlich ein Fan von Zukunftstechnologien und ich möchte auch in der Kriminalistik nicht erleben, was bei den normalen Fingerabdrücken, also bei den Linien auf der Haut, bei diesen Hautleisten, die man unter den Füßen und in den Händen hat, was da passiert. Da musste ja der Polizeipräsident in Dresden im April 1904, musste er verordnen, dass jetzt endlich mal diese Linien auf der Haut benutzt werden, was der Rest der Welt schon gemacht hat. Und da hatte man in den deutschsprachigen Gebieten gesagt, alles Quatsch. Das heißt, wir müssen ja nicht immer hinterherhinken. Wir können jetzt auch mal sagen, naja gut, also Augenfarbe, Haarfarbe, Körperlänge oder sowas, das könnte man, weil es ja eh sichtbar ist von außen, könnte man das ruhig benutzen. Es ist aber ehrlich gesagt eher ein, sagen wir mal, ein bisschen charmant anbiedernder politischer Schachzug, sodass die Leute sagen, die da tun was. Und da ja eh keiner so richtig Ahnung von den DNA-Möglichkeiten hat, die meisten glauben ja, mit Kriminaltechnik kann man alles machen, ist aber natürlich nicht so. Deswegen sagt man jetzt, na gut, dann erlauben wir das jetzt halt mal. Früher war das halt ein Riesentabu, dass man in Körpermerkmale eingreift, aber jetzt im Zuge von Explosionen und Terrorismus, ja, macht man halt der Bevölkerung dieses kleine, aber total nutzlose Zugeständnis.
Wie aufwendig ist die Analyse? Also du hast gerade schon gesagt, Blut oder Sperma wird dann irgendwo eingesammelt, dann kommt es wahrscheinlich in Röhrchen und diese Analyseverfahren, wie schwierig sind die und wie schnell hat man Ergebnisse?
Die Verfahren sind im Grunde genommen sehr einfach und preiswert, wenn du wissen möchtest, von welcher der sieben Urmütter in Afrika du abstammst ursprünglich, kostet dich das zwischen 69 und 150 Dollar oder Euro. Also das ist sehr, sehr billig und wenn es mal dringend ist, also wenn es jetzt wirklich ein Delikt ist, was die Menschen bewegt oder was aus anderen Gründen Zeitdruck erzeugt, könnte man das theoretisch auch schon über Nacht machen, weil die Datenbanken, die existieren schon seit vielen Jahren, die Genetiker, insbesondere aus England, da hat das angefangen, haben halt schon umfangreiche Datenbanken, wo man schnell Zuordnungen und Vergleiche durchführen kann. Und da das europaweit vernetzt ist mittlerweile, theoretisch könnte man es also über Nacht für sehr wenig Geld machen. Praktisch gibt es aber auch immer andere Fälle, die auch noch wichtig sind. Also dauert es in der Regel halt länger und kostet mehr.
Aus der DNA kann man ganz schön viel auslesen. Jetzt soll das rechtlich bei Straftaten auch möglich sein. Bisher ging das nicht. Anlass für diese Ausweitung war der Mord an einer Freiburger Studentin Ende 2016. Das waren damals noch herkömmliche Methoden, die zum Täter, mutmaßlichen Täter geführt haben. Da geht zwar mehr, aber ob es auch wirklich was bringt, da zweifelt der Kriminalbiologe Marc Benecke dran.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bei dem Wetter kann man durchaus mal drüber nachdenken, ein bisschen weniger anzuziehen. Einige Schuljungen in der südenglischen Stadt Exeter sind diese Woche in Röcken zur Schule gekommen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Johannes, machen die jetzt einen auf Schottisch oder was ist da los?
Nee, das ist eher so eine Art Protest gegen den Dresscode an der Schule. Wie in England üblich gibt es dann natürlich auch Schuluniformen. Mhm. Und die sagen eben, Jungs dürfen nur lange Hosen tragen. Jetzt war es aber auch in England sehr, sehr heiß diese Woche. Und deswegen hatten die Schüler die Schulleitung erstmal gefragt, ob sie nicht ausnahmsweise mal kurze Hosen tragen dürfen.
Und da hat die Schulleitung dann wahrscheinlich gesagt, nee, ist nicht drin, oder?
Genau, aber die Schule hat auch gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr ja einfach Röcke anziehen, denn die tragen die Mädels ja schließlich auch als offizielle Schuluniform. Genau das haben die Jungs dann auch gemacht, damit es so ein bisschen luftiger untenrum wird bei der Hitze.
Gab es Ärger dafür?
Nö, hatte die Schule ja vorher ausdrücklich erlaubt. Und die Schule hat auch noch gesagt, dass ab dem kommenden Jahr kurze Hosen dann auch als Schuluniform erlaubt sein sollen. Hat also offenbar was gebracht, die ganze Aktion. Und es war auch übrigens nicht die einzige in dieser Woche in Nantes in Frankreich. Gab es was ganz Ähnliches. Da sind einige Straßenbahn- und Busfahrer in Röcken zur Arbeit gekommen. Auch die dürfen nämlich laut Dresscode keine kurzen Hosen tragen, obwohl die Fahrerkabinen da nicht klimatisiert sind und da drin angeblich so Temperaturen um die 50 Grad herrschen.
Ich auch, glaube ich, lieber einen Rock tragen. Englische Schuljungen, französische Bus- und Straßenbahnfahrer haben bei der Hitze in dieser Woche lieber Rock als lange Hose getragen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Schatz, du bist mein Ein und Alles. Ein Herz und eine Seele. Ich liebe dich für immer. Für die einen ganz wunderbarer Liebesschwur, die anderen kriegen's kotzen und rennen schreiend davon. Und die, die davonrennen, haben die Zukunft verstanden. Oder sie haben das Buch von Zukunftsforscher Matthias Hawkes gelesen. Future Love heißt es und da geht's um die Liebesbeziehung der Zukunft. Hawkes schreibt, wir sollen aristokratisch lieben, lieben mit höfischem Abstand. Also mit Laute und Liedchen spielen oder was? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich dem mal angenähert und er hat Sissi gefunden.
Sag mal, warum spukst du denn so?
Das macht man so. Das hat mir der Thomas im Possenhofen gezeigt. Je mehr man spuckt, desto besser glänzen die Schuhe.
Der ganz normale Alltag von der Sissi und vom Franz. Die perfekte Liebe, bedingungslos und doch die höfliche Distanz, die man zu kaiserlichen Zeiten walten ließ. Ein Beziehungsmodell, das so um die 150 Jahre alt ist, das man jetzt aber wieder aus der österreichisch-ungarischen Mottenkiste rauskramen sollte, wenn es nach Zukunftsforscher Hawks geht.
Die Idee ist eben, dass wir die Liebe kultivieren lernen. Die Liebe ist ja ein unglaublicher Drachen, der uns überfällt und gleichzeitig auch unglaublich deprimiert, der uns frei macht und gleichzeitig gebunden. Und diese Balancen zu finden, das wäre die Aufgabe letztendlich einer neuen Liebeskultur im 21. Jahrhundert, die sich so langsam anfängt zu entwickeln.
Aber hier herrscht Hofdienst, hier ist alles Etikette.
Unsere Vorstellung von Liebe ist mit der Zeit zu romantisch geworden, zu eng, und damit engt sie uns ein. Die Idee, alles immer miteinander zu teilen und das bis ans Ende unseres Lebens. Dann ist es nämlich ziemlich schnell vorbei mit der Liebe.
Viele Paare scheitern ja daran, dass sie zu dicht ineinander fallen, dass sie in der Gewohnheit stecken bleiben. Und wie Mark Twain mal gesagt hat, Gewohnheit macht Kinder und Verachtung. Und das ist ja etwas, was wir mit unserem großen romantischen Liebesideal auf Dauer gar nicht klar bekommen.
Hawks empfiehlt deshalb die höfische, die aristokratische Liebe. Eine Liebe mit Respekt, durchaus mit einer großen Portion Romantik, aber wichtig ist auch immer der Freiraum, also der räumliche und der emotionale Abstand.
Weil wenn man sich zu eng steht und zu sehr beieinander ist, dann weiß man sich, glaube ich, irgendwann nicht mehr zu schätzen.
Sagt Studentin Jana. Sie kennt es, wenn man in der Beziehung den Overkill von Nähe hat.
Wenn man jeden Tag miteinander verbringt und irgendwie nur noch zusammen ist und dann auch nichts mehr Besonderes vielleicht dann noch unternimmt. Ich glaube, meine Idealvorstellung wäre, wenn man sich gegenseitig Freiräume lässt und eben auch mal was getrennt voneinander unternimmt.
Ihre Freundin Lisa stimmt zu, ist sich aber durchaus bewusst, dass wenn der Liebesblitz einschlägt, dass dann auch wieder alles anders sein kann.
Momentan ist ganz gut, wenn ich das halt eher so auf Abstand alles halte und das alles ein bisschen lockerer ist, Beziehungen und Liebe. Aber also wenn man dann, weil ich glaube ich den richtigen gefunden habe, dann werden halt alle diese Ideen, die ich jetzt habe, über Haufen geworfen und ja, dann werde ich bestimmt auch wieder enger dann oder dann wird es auch wieder enger.
Da ist viel Interpretationsspielraum zwischen Nähe und Distanz in einer Beziehung. Hawks hat aber eine klare Regel, die banal klingt, in der Realität aber doch immer schwer umzusetzen ist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Wir wollen immer, dass der Partner sich für uns verändert. Und das geht immer schief. Also der Grund, weshalb die meisten Beziehungen schiefgehen, ist diese Forderung an den anderen, werd bitte so, wie ich das will.
Du kannst ohne meine Hilfe auf dich aufpassen. Ich will dir sagen, wie sehr du mich bewegt hast und mich verändert hast. Durch deine Liebe hast du einen Mann aus mir gemacht, Holly.
Eine liebevolle Beziehung. Die braucht eben nicht nur Schonräume für den Einzelnen, sondern sie braucht auch Wachstums- und Entwicklungsräume für den Einzelnen. Und das ist auch die Bedingung dafür, dass der Sex scharf bleibt.
Also Sex ist erlaubt und erwünscht auch bei diesem Modell der aristokratischen Liebe von Zukunftsforscher Hawks. Von diesem Begriff hat Jonas auf dem Campus zwar noch nie was gehört, aber instinktiv lebt er danach.
Also man ist quasi ein Team, man hat ja einen Partner und man ist diese Partner sind trotzdem zwei unterschiedliche Menschen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass eine Qualität von Liebe ist, auch dem anderen quasi seine Rückzugsräume und seine Freiräume insgesamt zu lassen.
Noch drastischer sieht es Hawk selbst. Der verklärten Romantik sagt er den Kampf an, dieses Beziehungsmodell wird aussterben.
Der Partner als Passion, ich will von einem Menschen total erlöst werden. Die Liebe ist ja heute über weite Strecken der Ersatz von Religion geworden. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott, aber sie glauben daran, dass da irgendeiner ist, der sie erlösen kann. Aber in Wirklichkeit können wir immer nur uns selbst erlösen.
Amen.
Kirche ist ja Sonntag dran. Höflichkeit können wir festhalten, damit kommt man in fast allen Lebensbereichen weiter, auch in der Liebe. Mehr Höflichkeit in der Beziehung fordert der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Und er sagt auch, räumlicher Abstand ist manchmal gar nicht so verkehrt, ne? Das war die Freitagsausgabe der Redaktionskonferenz mit Johannes Döbbelt.
Tschö.
Schönes Wochenende wünscht auch Thilo Jahn. Bis dahin. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.